Also Gründen an sich ist schon, glaube ich, echt ein Abenteuer. Es ist wie Achterbahnfahren. Es geht hoch und es geht runter und es geht hoch und es geht runter. Und manchmal kann es auch zum Kotzen sein.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Unternehmereinblicke, Erfolgstipps von Surplus-Gründer Raphael Fellmer. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, herzlich willkommen bei unserem Podcast. In unserem Format Unternehmereinblicke sprechen wir mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Erfahrungen, Höhen und Tiefen sowie die wichtigsten Tipps, die sie euch mitgeben können. Unser heutiger Gast ist mir bei LinkedIn schon sehr häufig über den Weg gelaufen. Und außerdem hat auch der Business Angel des Jahres 2021, Matthias Helfrich, der ebenfalls schon zu Gast bei uns im Podcast war, in sein Startup investiert. Die Rede ist von Surplus und Raphael Fellmer. Kleiner Cliffhanger: Raphael war mit Surplus auch in der Höhle der Löwen. Mehr Details dazu gibt's dann im Podcast. Hallo Raphael, schön, dass du da bist.
Servus René und liebe Menschen da draußen, die ihr zuhört.
Raphael, was ist die Idee hinter Surplus? Was macht ihr?
Also die Vision von Surplus, das ist auch meine persönliche, schon seit ein paar Jahrzehnten, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und wie wir das machen, das quasi unsere Mission ist, indem wir es den Menschen zu Hause ganz einfach ermöglichen, Geld zu sparen und ganz bequem Lebensmittel zu Hause über unseren Online-Shop zu beziehen und dabei auch noch Zeit zu sparen. Also sprich, alles wird geschont, die Umwelt, das Portemonnaie und unser Zeitkontingent, was ja auch eine ganz wichtige Ressource ist. Und gleichzeitig setzen wir uns mit Surplus dafür ein, mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit für Lebensmittel zu schaffen. Das sind ja Mittel zum Leben. Und ermöglichen eine Schulmahlzeit gemeinsam mit der Welthungerhilfe pro Bestellung und konnten so schon über 500.000 Mahlzeiten in Burundi ermöglichen, eines der ärmsten Länder der Welt, und freuen uns da gemeinsam mit 130.000 Kunden und Kundinnen jetzt schon viele Millionen Kilogramm Lebensmittel zurück in den Kreislauf gebracht zu haben, die wir bei Produzenten und Großhändlern gerettet haben.
Vielen Dank. Du hast es ja auch gerade als deine Vision bezeichnet. Bei Simon Sinek heißt es ja so schön: Always start with why. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Warum treibt dich das an? Und wie ist das gekommen?
Ja, Simon Sinek, why, ja, das ist so wichtig. Also ich glaube, dass wir eigentlich alle irgendwo im Herzen ein why haben. Ob das ist für die Tiere, ob das ist für die Pflanzen, ob das ist für die Menschen oder irgendwas schlägt unser Herz. Und mein Herz hat, als ich 7 Jahre alt war, dafür geschlagen, dass Menschen gibt, die hungern. Und ich habe gedacht, wie kann es sein, dass wir einfach Mitmenschen haben hier auf der Erde, die nicht nur hungern, sondern verhungern. Und zwar nicht nur ein paar Tausende, sondern Millionen Menschen jedes Jahr. Und es ist fast 1 Milliarde Menschen auf der Erde, also so ungefähr 1/10 der Weltbevölkerung, was einfach nicht genügend Lebensmittel hat. Und das geht einfach mal überhaupt nicht. Und das habe ich so erfahren eigentlich erst recht richtig so 2009, also in meinem Studium in Holland, wo Leute da so ein YouTube-Video hochgeladen haben, wo sie Containern waren, also Mülltauchen aus der Tonne. Und ich dachte, wie krass, wer schmeißt denn so im großen Stil Lebensmittel weg? Und habe dann erst rausgefunden, dass es in Europa circa 50% aller Lebensmittel sind, die wir entlang der Wertschöpfungskette verschwenden. Das ist in Deutschland sind es 18 Millionen Tonnen oder EU-weit über 130 Milliarden Euro. Das sind Mengen weltweit von 2,5 Milliarden Tonnen. Das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und wir könnten alle Hungernden 3-mal ernähren mit dem, was wir wegschmeißen. Und die ethische Komponente ist damit ziemlich klar, oder auch das Schwergewicht. Aber auch laut Project Drawdown ist es die effektivste Maßnahme, die wir tun können als Privatpersonen, aber auch als Wirtschaft, uns diesem Thema anzunehmen. Wenn Food Waste ist verantwortlich für 10-mal mehr Treibhausgase als alle Flugzeuge jedes Jahr ausstoßen oder mehr auch als die Europäische Union und die USA an Treibhausgasen ausstoßen. Damit ist ethisch und ökologisch das Thema Lebensmittelverschwendung eigentlich an der Tagesordnung, oder sollte es sein, von Politik, von Wirtschaft, aber auch von uns Privatpersonen, wo nämlich die Hälfte aller Lebensmittel verschwendet werden.
Und dann hast du ein Startup gegründet mit Surplus. Kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, wie ihr das genau macht? Oder was ihr quasi genau macht, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Genau, also angefangen hat alles erstmal nicht mit einem Startup, sondern einer Reise ohne Geld. Bin dann 2010 losgetrennt von Holland über Europa, Afrika, über den Atlantik, rüber gesegelt mit verschiedenen Segelbooten, alles ohne Geld, Strempen halt. Und da auch vorhandene Ressourcen habe ich genutzt mit zwei Freunden. Auf der Atlantiküberquerung, auf diesem Segelboot, habe ich mich da entschlossen, in einen Geldstreik zu gehen. Greta Thunberg hat es mit ihrem Schulstreik natürlich noch viel besser geschafft, nämlich maximale Aufmerksamkeit schaffen, auf das Thema lenken, damit die Leute, aber auch die Wirtschaft, die Politik achtsamer wird und das Thema einfach höher priorisiert. Bin dann von Brasilien noch bis nach Mexiko hoch. Es hat alles insgesamt ein Jahr knapp gedauert. Meine Frau wurde schwanger dann, die kam zur Reise dazu. Wir dann von USA zurück, in dem Fall Flugzeug trampen. Es ist ein bisschen schwieriger, geht übrigens auch, aber wir sind in einem Flugzeug geflogen, wo es einfach noch Platz gab und wo wir nur die Steuern zahlen mussten. Und dann zurück in Deutschland habe ich hier weiter containert, also Lebensmittel aus der Tonne rausgeholt. Und habe dann irgendwann gesagt, so nach 9 Monaten, jetzt muss ich auf die Supermärkte zugehen und sagen, können wir nicht eine Win-Win-Win-Situation schaffen, wo ihr Entsorgungskosten spart, eure Mitarbeitenden sich wohler fühlen, sowie natürlich auch die Kunden und Kundinnen und die Umwelt sich freut. Anstatt dass ihr das wegschmeißt, was die Tafel nicht abholt, warum können wir das nicht abholen? Und daraus ist dann Foodsharing entstanden, die mittlerweile größte freiwilligen, ehrenamtlichen Organisation, die sich mit 600.000 Menschen gegen die Verschwendung einsetzt und die Tafeln im Kleinen ergänzt, also das abholt, rettet, was bei Supermärkten, Bäckereien übrig bleibt. Und ja, dann habe ich 5 Jahre ohne Geld gelebt. Markus Lanz, Stern TV, 600 Medienkontakte durfte ich bespielen. Die fanden das Thema spannend und ja, konnte, glaube ich, einiges tun in Deutschland auch, damit diese Achtsamkeit für Lebensmittel wieder steigt, weil wir können uns leisten, 300 Euro pro Jahr pro Person in die Tonne zu kloppen, aber ethisch, ökologisch eben nicht. Und ja, dann habe ich dann 2 Kinder bekommen, die sind jetzt 12 und 9 mittlerweile und hatte dadurch aber auch ja so ein bisschen das Gefühl, jetzt muss ich ein bisschen runterkommen. Das war auch schon hart teilweise mit dem Geldstreik. Und habe dann gesagt, ja, wenn ich ohne Geld die Welt schon ein bisschen verändern durfte und Menschen animieren, motivieren konnte, dann mal gucken, was wir mit Geld schaffen können. Und habe dann 2017 Surplus gegründet, um das Lebensmittelretten in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, Mainstream zu machen und dass die Leute wirklich ganz kommod von zu Hause Teil der Lösung werden können und es keine Ausreden mehr gibt.
Das heißt, du bist jetzt auch schon relativ lange Gründer, Unternehmer, CEO. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, deine wertvollsten Erfahrungen oder Learnings im Hinblick darauf, wie baue ich ein Unternehmen auf? Welche sind das?
Ja, voll spannend. Vielleicht, so wie ich das verstehe, gibt es da draußen Leute, die zuhören, die vielleicht auch gründen wollen. Deswegen danke euch überhaupt erstmal für diese verrückte Idee, im Kopf haben, weil also Gründen an sich ist schon, glaube ich, echt ein Abenteuer, so wie auch ein Leben ohne Geld natürlich ein Abenteuer ist, aber ja, das Gründen auf jeden Fall, mir hat mal jemand am Anfang gesagt, es ist wie Achterbahnfahren, es geht hoch und es geht runter und es geht hoch und es geht runter und manchmal kann es auch zum Kotzen sein, so, also ich habe noch nie gekotzt, aber ich kenne Leute, die haben auch einfach schon mal echt gereiert, weil das so anstrengend oder so kräftezehrend ist. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig sehr rewarding, sehr befriedigend, sehr erfüllend, weil ich glaube, Unternehmerin sein heißt auch Schöpfer sein. Also das heißt, du kannst kreieren, du kannst deine Vision, deine Träume, egal ob die sozial, ökologischer Natur sind oder vielleicht gibt es auch Leute, die wollen heute noch Sachen gründen, die überhaupt keinen Mehrwert bieten für Mensch, Tier und Umwelt. Aber ich glaube, es gibt immer mehr, die sich da auch Gedanken machen, was total wichtig ist, weil als Gründer oder Gründerin haben wir die Möglichkeit, den Status quo zu verändern, haben wir die Möglichkeit, den Ist-Zustand zu transformieren, hin zu einem besser, nachhaltigeren, ganzheitlich funktionierenderen, gesünderen Lebensstil von Menschen oder überhaupt von einer gesünderen Gesellschaft, nachhaltig auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das ist erstmal einfach ein Geschenk. Und das heißt, alle Menschen, die den Mut haben zu sagen, ich gründe, das ist erstmal schon mal alleine an sich ein Oscar wert. Weil ich glaube, der allererste Schritt zu sagen, ich gründe und ich teile jetzt noch diesen verrückten Gedanken mit meinen Freunden, mit meiner Familie und versuche dann auch noch, und damit kommen wir auf was das Wichtigste oder mein Learning, auch noch zu sagen, ich suche mir jetzt einen Mitgründer oder eine Mitgründerin, die genauso verrückt ist und zu sagen, hey, ich glaube daran, die Welt verändern zu können. Deswegen lass mal versuchen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und selbst wenn es nicht klappt, was bei 90% der Startups leider der Fall ist, habe ich viel gelernt und werde es beim nächsten Startup oder egal was für eine Unternehmung besser machen. Und deswegen für mich der wichtigste Schritt ist, den Mut zu haben, anzufangen, den Mut zu haben, auch zu sagen, hey, da wird es Rückschritte geben, da wird es Momente geben, wo man ganz kurz vorm Abgrund steht, da wird es Momente geben, wo man einfach auch nicht mehr kann, mental, physisch ist man ausgelaugt oder so, aber zu sagen, es lohnt sich, weil ich das ja für etwas tue, für was mein Herz brennt und wenn ich wirklich eine Mission oder Vision habe, die mich so erfüllt, dann kann ich da auch durchs Feuer gehen. Und deswegen, dafür gehört Team für mich an allererste Stelle. Also sich wirklich mit Menschen zusammentun, die wirklich brennen für das, was einem am Herzen liegt.
Mhm. Lass uns noch auf das Team gleich nochmal kommen. Dieses Thema, du hast ja gesagt, einfach anzufangen. Ich kann mir halt aber vorstellen, dass dieses einfach mal loslegen, für viele durchaus ein bisschen schwierig ist, weil man immer erst mal überlegt, okay, was mache ich jetzt genau, wie setze ich es genau um und man versucht einen Plan zu kreieren, der möglichst perfekt ist. Yes. Wie gehst du damit um?
Das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt, René, weil das ist so unsere Natur, weil wir dann im Kopf denken, naja, wenn ich jetzt aber ganz lang plane und mit ganz vielen Leuten spreche und den Plan immer wieder noch weiter schleife, feile und quasi wie so ein Diamant, ich bearbeite den, irgendwann funkelt der und dann ist der fertig und dann kann ich rausgehen in den Markt. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Trugschluss, warum wahrscheinlich 99% der Ideen, die das Potenzial haben zum Gründen, überhaupt sich nicht entfalten, weil wir eben auf diesen Moment warten, wo alles perfekt ist, wo alle sagen, ja, super geil, René, das ist genau der Product Market Fit, ich würde sofort kaufen, ich würde sofort bei dir sein, was auch immer. Und das wird quasi, das ist übrigens nicht nur, was das Gründen anbelangt, ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Glücklichkeit. Also zu warten, bis man glücklich ist, weil XYZ passiert, können wir lange warten und dann ist das Leben auf einmal um und wir haben uns vorgestellt, dann glücklich zu werden, wenn wir ja dieses erreicht haben, das geschafft haben, Materielles uns geschafft haben, anzuziehen, zu kaufen oder vielleicht auch irgendwelche anderen Träume zu erfüllen. Aber ich glaube, das Glück liegt im Moment und so ist auch quasi der Gründerspirit ganz wichtig zu sagen, ich fange an, obwohl ich weiß, dass es nicht perfekt ist. Ich fange an, rauszugehen, obwohl ich weiß, dass das Produkt besser werden muss, die Dienstleistung oder was auch immer. Also, und ich gehe ganz bewusst raus, weil ich daran glaube, dass mir auch die Community, die Menschen, die mir begegnen, die am Anfang schon das Produkt, was noch nicht perfekt ist, glauben, mir helfen, das Produkt jedes Mal noch besser zum Diamanten werden zu lassen. Und das, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor ist, dieses better done than perfect. 80-20 Pareto-Prinzip, ich weiß nicht, ob es allen Leuten geläufig ist, aber im Prinzip, dass man, ob das nur ein Zimmerstreichen ist, Bachelorarbeit oder eben zu sagen, ich gründe und fange mal an, mit dem Produkt der Vision rauszugehen, dass ich mit 20% der Zeit 80% schon mal vom Produkt auf die Straße bringen kann. Und die letzten 20%, die brauchen 80% der Zeit. Und das heißt, egal, was ihr da draußen irgendwie zaubern wollt, auf die Straße bringen wollt, wartet da nicht, bis ihr glaubt, es ist perfekt, sondern seid mutig, auch mit einem unperfekten Status rauszugehen in die Welt und es zu versuchen und dann einfach in den Prozess auch zu glauben, zu vertrauen, das wird jedes Mal besser und dranbleiben. Persistence is priceless.
Ja, weil solange ich nicht draußen bin, kann ich auch keine Kunden gewinnen. Solange ich keine Kunden gewinne, kann ich sowieso kein Unternehmen aufbauen. Also insofern muss ich tatsächlich raus, natürlich mit einem Produkt, das gut genug ist. Also da muss man halt auch ein bisschen aufpassen und schauen. Aber wenn ich so die ersten Early Adopters oder also ne, die ich von Anfang an so ein bisschen auch mit meiner Vision und deshalb dieses Why, was wir auch am Anfang hatten, damit begeistere ich die dann vor allem erstmal. Und dann arbeite ich einfach weiter an meinem Produkt. Fällt dir das, ist dir das am Anfang schwer gefallen? Also dieses Thema 80-20, ne? Jeder oder die meisten haben es vielleicht schon gehört. Man kann auch wunderbar dazu dann Artikel lesen, wo das dann auch alles ganz plausibel erklärt steht. Ist dir das schwer gefallen, beziehungsweise hättest du Tipps, um zu sagen, naja, wie kann ich mich vielleicht doch überwinden mit, ich weiß, es ist jetzt nicht fertig, aber Hauptsache, ich gehe erstmal los oder Hauptsache, ich habe jetzt die Aufgabe erstmal zu einem guten Teil erfüllt.
Ja, fiel mir unglaublich schwer und war und ist auch immer noch eine Herausforderung, weil es ja jedes Mal immer wieder heißt, okay, ich traue mich jetzt mit etwas raus, wo ich selber weiß, da habe ich eben nur 80% getan. So, und da geht noch mehr und dass ich da auch somit lernen musste, umzugehen, zu sagen, okay, ich weiß es einfach, das ist nicht perfekt, ich muss jetzt aber raus, weil sonst wird's nichts. Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten anfangs 2017, als wir gestartet sind, da hatten wir die Vision, wir machen Läden auf, wollten vielleicht dann sogar Franchise aufmachen und da ging es alleine um den ersten Laden, also wo machen wir den auf, muss das die perfekte Location sein und langer Mietvertrag, möglichst günstig, perfekter Spot so, und da kann man natürlich auch jahrelang rumsuchen, bis man genau diesen Spot hat und dann gibt's immer wieder irgendwas, wo man sagt, naja, aber hier ist eigentlich die Schaufensterfront ist nicht so cool wie bei dem da drüben, also das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und guck mal, da ist ein bisschen günstiger, aber hier gibt's ein bisschen mehr Traffic, also Fußverkehr. Das heißt, also da, und da war es dann aber auch so dieser Moment zu sagen, hey, lass mal einfach anfangen und dann einfach rausgehen und mit Leuten sprechen und sagen, hey, wer hat denn vielleicht einfach eine Location, auch wenn die nur übergangsweise ist, für ein halbes Jahr. Und so haben wir dann angefangen. Einfach, das war ein Haus, was abgerissen werden sollte, in der Mitte von der krassen Fußgängerstraße im Wilmersdorfer in Berlin. Und das war mit Baugerüst davor und alles so halt, war nur noch so eine bürokratische Geschichte, bis es halt abgerissen werden durfte. Und wir konnten aber damit auch den Platz retten, weil der Laden, der vorher drin war, ein Donutladen, der war halt schon raus, so. Und das heißt, wir haben das sehr günstig bekommen. Und es war halt genau dieses quick and dirty, better done than perfect. Also es war dann am Ende perfekt, aber auch diesen Mut zu haben und zu sagen, ja, gut, dann lass uns mal mit was nicht perfekten starten, mit der traumhaften Flagship Store Locations. Und das Gleiche kann man sich natürlich überlegen für sein Buch, was man schreiben möchte, oder für seinen Internetauftritt und so, weil ich auch glaube, dass dieser Gedanke immer ist, ich werde dann beurteilt. Ah, guck mal, naja, das sieht ja auch ganz komisch aus. Und dann nehmen wir das persönlich so, aber hey, wir haben uns bemüht und wir haben uns ja auch ganz bewusst dazu entschieden, auch rauszugehen und zu sagen, ja, ich weiß es nicht perfekt und ich freue mich, dass du mir Feedback schenkst und diese Feedback-Kultur zu sagen, hey, wir wissen vieles nicht und wir wissen erst recht, dass wir vieles nicht wissen, deswegen höre ich zu und gehe raus. Das ist eben ein Geschenk, dann auch zu sagen, hey, es ist eben doch ein Teamwork von Kunden, Partnern, Freunden oder anderen erfahreneren Gründerinnen, die einem eben helfen along the way. Und es hört auch nie auf. Also ich glaube, selbst Elon, der ja schon ein krasser Unternehmer ist, auch der lernt noch dazu. Und das ist eben eine never-ending journey, so wie wir als Mensch auch versuchen, vielleicht immer herzlicher, immer bewusster, immer achtsamer zu werden. Das hört auch nicht auf. Kann man auch nicht sagen, ah, jetzt mit 58, check. Nee, achtsamer geht nicht. Und so ist es auch als Unternehmer. Das ist eine Reise, die nie aufhört.
Du hast vorhin auch direkt das Thema Team angesprochen, was ja auch etwas ist, was man sehr häufig hört. Ne? Team zählt mehr als die Idee beispielsweise. Worauf kommt es aus deiner Sicht an beim Teamaufbau und wie baust du das Team um dich herum auf? Worauf achtest du?
Ja, also ich glaube, für mich war ganz wichtig diese Leidenschaft, das Feuer. Also dass die Leute wirklich krass Bock haben und damit natürlich auch beste Voraussetzungen haben, weil gerade im Startup normalerweise kannst du jetzt keine Gehälter zahlen, wo man sagt, gut, wenn man halt als Berater oder so weiter schrubbt, dann ja, dann gibt's da auch ein fettes Gehalt. Das ist in der Regel im Startup-Bereich ja nicht so. Das heißt, du brauchst Leute, die wirklich intrinsisch ganz stark hinter dem stehen, was man selber sich vielleicht erdacht hat oder was die Vision ist, und was natürlich auch voll schön ist, zu sagen, hey, ich kann das teilen mit jemand und kann mich vielleicht sogar da ergänzen. Das heißt, der Traum wird runder, aber auch unsere komplementären Skills ergänzen sich so, dass eins und eins eben nicht zwei ist, sondern drei. Und da wirklich zu gucken, okay, auch mutig zu sein, auch Menschen, die einem die Stirn geben können, also die auch anderer Meinung sein können, und dieses Disagree und Commit, dass man auch wirklich sagt, pass auf, ich lasse auch wirklich los. Das ist dein Bereich, meinetwegen, hey, Finanzierung, du machst Marketing, du machst Operations, ich mache hier aber, weiß nicht, Qualitätsmanagement oder ja, was auch immer, aber da eine klare Aufteilung haben und dann auch wirklich zu sagen, hey, ich gebe dir gerne mal Feedback und ich challenge dich mal, aber das ist deine Domäne und da wirklich sich auch ja jemanden zu suchen, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber da auch auch wieder Pareto, klar kann man jetzt sagen, ich mach übe erst mal 2 Jahre und ich will gar keinen Mitgründer haben oder so, sondern ich muss den erst mal erleben über 2 Jahre, wie der arbeitet oder so, aber da auch wieder den Mut zu haben und zu sagen, hey, pass auf, ich glaube an dich, das hat jetzt schon mal gut geklappt, die paar Wochen, Monate, die man sich vielleicht dann auch mit der Idee gesponnen hat, vielleicht kennt man die Person sogar schon seit ein paar Jahren und dann gibt's auch da wieder Mechanismen, das, was ja relativ üblich ist und ein Vertrag kommt ja von Vertragen und wenn man Cliff und Vesting einbaut in dem Vertrag von den Gründern, dann wiederum ist es auch, gibt's ein ja eine gewisse Absicherung, dass wenn man sich halt in dem ersten Jahr, das ist normalerweise die Cliff-Zeit, bis man dann die Anteile, die man eigentlich hat, dann auch wirklich erst anfängt zu vesten. Meistens dauert es dann auch noch 4 Jahre, weil halt auch in den ersten 4 Jahren immer mal wieder was vorkommen kann. Man lernt die Liebe seines Lebens kennen und zieht in ein anderes Land oder spürt irgendwie doch, boah, das Startup sein, das ist ja einfach gar nicht so meins. Und dass man da dann schon so sich auf etwas gemeinsam eingelassen hat, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also auch da zu sagen, hey, selbst wenn das Startup halt nichts wird, habe ich schon was gelernt. Und auch wenn das mit dem einem Gründer oder Mitgründerin nichts wird, kann auch gleich mit 2 Mitgründern oder so starten. Dann gibt's da noch so ein gewisses Sicherheitsnetz, was auch nicht den Cap-Table irgendwie komplett madig macht, weil irgendjemand dann da ganz viel Prozente hält, aber gar nicht mehr aktiv ist und es dann riesen Streit gibt oder so weiter. Es ist natürlich immer unangenehm, sich zu trennen und auch vielleicht auseinanderzugehen, obwohl man anfangs die gleiche Vision hatte, aber dass das eben auch etwas Natürliches ist, so im Leben wie auch im Startup-Unternehmer drin sein. Deswegen, ja, das sind so meine 5 Cents dazu zum Team.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Mhm. Du hast auch vor, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr her ist oder ein paar Monate, ja auch öffentlich gemacht, dass du eine Co-CEO hast.
Oh ja.
Also auch nochmal vielleicht etwas ganz Interessantes, was halt nicht so häufig vorkommt. Vielleicht kannst du uns da einfach nochmal ein bisschen mitnehmen. Wie ist das tatsächlich, also wie war der Anfang? Wie habt ihr euch arrangiert? Mhm. Wo liegen vielleicht da auch ein paar Stolpersteine? Und was musstet ihr vielleicht in dem Moment auch erst lernen?
Ja, genau. Also ich wollte schon immer eigentlich Co-CEO haben. Das hat sich aber nicht so ergeben. Und deswegen war ich jetzt ja 6,5 Jahre alleiniger Geschäftsführer und habe aber, als mein Mitgründer vor 2 Jahren gegangen ist, im Guten, und wir sind zum Glück auch immer noch beste Freunde, was total mir am Herzen liegt, das ist wichtig. War so, hey, ja, ich kann nicht alles, sorry, ich bin einfach in bestimmten Bereichen nicht so gut, ich bin, also gerade was Struktur, Organisation, auch, glaube ich, Leadership selbst, also wirklich die Leute, ich bin ein Feuerwerk von Inspiration und so, aber Leute auch zu führen mit Erfahrung, ja, ist halt auch meine erste Unternehmung, die ich aufgebaut habe, und ich habe gar nicht so viel Erfahrung, habe gar nicht so viel gesehen, und da haben andere Leute, wie gesagt, 5,5 Jahre ohne Geld durch die Welt gereist, und vorher habe ich Work and Travel gemacht und studiert und also habe viel gesehen, aber ich habe einfach nicht so den Background, um zu sagen, hey, I know how it works, how to scale, und auf was man da achten darf, muss, und wie man einstellt und wie die Leute empowert, und genau, also habe ich einfach echt auch gesehen, ich habe Schwächen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den kann man auch ganz am Anfang beim Gründen sehen und sagen, hey, ich gucke mir jetzt mal an, wo sind denn meine Stärken? Und ich glaube, es ist wichtig, die Stärken zu stärken und zu sagen, guck mal, in dem Bereich bin ich eben nicht so stark und da brauche ich entweder einen starken Mitgründer oder Mitgründerin oder zwei oder drei Leute. Es gibt auch erfolgreiche Teams wie Komoot, die haben fünf oder glaub, vielleicht sogar sechs Gründer und die arbeiten nach 10 Jahren immer noch zusammen. Also das ist jetzt nicht so, aber dass es schon nochmal was anderes ist, jemanden zu haben, den man auch so nennt und den man auch so die Credits gibt, so hey, du bist ein Mitgründer jetzt, so anstatt irgendein C-Level, was man einstellt und dich auch engagiert und voll dabei ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nochmal anders, vielleicht auch mit diesem Skin in the Game natürlich, aber so ein bisschen wie als Baby, als Gründer sage ich, hey, das ist mein Baby. Und das war dann auch so ein echter Schritt zu sagen, es ist mein drittes Kind, Surplus, und jetzt aber trotzdem, wie kann ich denn sagen, dem Kind geht's besser, wenn da noch ein erfahrener anderes Elternteil ist, was eben schon ein bisschen was gesehen hat von der Welt, was ich gar nicht so ja mitgenommen habe und in meiner DNA habe. Und ja, und dann war das natürlich auch ein krasser Prozess. Viele, viele Leute gesprochen, die sich beworben hatten. Irgendwann sind dann auch auf eine sehr gute so Headhunter-Agentur gekommen, die es einfach drauf hatten. Also da auch wieder, ja, manchmal denken wir, oh, das kostet ja so viel und so, aber es lohnt sich, weil, ja, ich habe es zumindest nicht alleine geschafft und wir haben uns echt bemüht und wir hatten 100.000 allein Leute, die das gesehen haben, dass ich diese Co-CEO-Person gesucht habe. Und am Ende kam es dann über die Headhunter-Agentur und ist dann, das war dann so, dass meine VP People and Culture so meint, hey Raphael, ich habe sie gefunden. Eigentlich wollte ich immer eine Frau auch so als Komplementär, dachte ich, das würde auch gut tun. Und dann, ich habe sie gefunden. Wie hast du sie gefunden? Ja, ich glaube, das ist sie. Und ich so, echt krass, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein indischer Junge, der jetzt von seiner Mutter irgendwie so eine Braut organisiert bekommt. Und das, aber so im Positiven, weil sie kennt mich auch, die Kim, seit 4-5 Jahren jetzt. Und wenn sie sagt, hey, sie hat sie gefunden, die weiß, was die Firma braucht, die weiß, wie ich bin, dachte ich so, wow. Und dann haben wir uns getroffen für 90 Minuten. Daraus wurden dann mehr als 3 Stunden. Und ja, ich habe da schon gespürt, es war so ein bisschen so wie Liebe auf den ersten Blick auf der Geschäftsbeziehung. Wow, that's the one. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dieses Gefühl von, es hat so Klick gemacht und dieses, okay, ich habe nicht so 5 oder 10% Zweifel. Also gerade für den Gründer, Mitgründer, so da, das ist schon ganz essentiell, glaube ich, dass es da ein echt ziemlich gutes Gefühl gibt auf Kopf- und Herzebene. Und das war in dem Fall bei uns so. Und dann lief es auch gut. Das Vertrauen hat sich immer stärker aufgebaut. Wir haben uns oft getroffen, telefoniert. Sie hat das Team kennengelernt, die sie auch sehr geschätzt haben. Und dann war so, hey, ja, du bist es, lass uns anfangen. Und konnte dann gar nicht erwarten, bis sie endlich angefangen hat, was jetzt Anfang Juli der Fall war. Und Game Changer. Also wirklich ganz neues Niveau. Ich fühle so ein bisschen wie, wir waren eine Raupe und sind da hingeraubt und wir haben 3 Millionen Umsatz letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr sind 4, nächstes Jahr sind es über 7. Und jetzt sind wir gerade in dieser Transformation, wirklich zum Schmetterling zu werden, was ja eine total spannende Metamorphose ist, und brechen gerade den Kokon auf, auch auf vielleicht alte Dinge, die von mir noch kommen, die aber einfach nicht tauglich sind für eine Skalierung von einem erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen, die sie jetzt auch noch verwandelt. Und ich sehe sie, obwohl sie jetzt 6,5 Jahre nach Gründung erst dabei ist, auch so wie eine Late Co-Founderin, also neben Co-CEO, und bin sehr, sehr dankbar, dass sie da ist und urglücklich.
Und gab es bei dir etwas, wo du über deinen Schatten springen musstest in den letzten Monaten, wo du was dazugelernt hast? Hey.
Ja. Also ja, gibt es, glaube ich, schon mehrere Themen. Zum einen war es so, dass ich am Anfang, obwohl ich sie sehr geschätzt habe, die Elena, die war bei Share vorher und Amorelie, also kennt E-Commerce und Food und ist ja einfach ein krasser Crack, habe ich so, ja, ich muss sie ja trotzdem noch kennenlernen und dann auch in Action sehen so, und hatte am Anfang so eher so das Gefühl, ja, so ein paar Departments behalte ich, die own ich weiter, weil ja, das kann ich ja schon ganz gut und mal gucken und Also auch so ein bisschen so ein Ego-Thema. Und dann, als ich sie aber erlebt habe, war für mich ganz schnell klar, also auch in Action dann, okay, das ist besser fürs Team, weil die alle mehr von ihr lernen können als von mir an der Stelle. Für Surplus und damit für unsere Vision, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, wenn sie die Innenministerin ist und ich ihr da nicht irgendwie dazwischenfunke und sage, ja, aber da noch und ich und hier besprechen und da, sondern ich mache Funding, ich mache PR und Investor Relations und bin eben draußen, schaffe neue Leads an, beziehungsweise Bewusstsein in der Gesellschaft und ja, da eine ganz klare Aufteilung. Und das war aber schon auch eine Überwindung. Aber als ich dann auch dieses Vertrauen in sie gewonnen habe, fiel es mir auch ganz leicht und war dann auch eher so wie so ein Stein, der mir vom Rücken genommen wurde.
Hm. Spannend. Du hast es ganz am Anfang auch gesagt, es läuft nicht immer rund bei einem Startup. Ne? Es ist wie eine Achterbahnfahrt und irgendwann passieren auch schlimme Dinge, wenn man Achterbahn fährt. Krisen sind ja häufig die Momente, die definieren, wie es bei einem Startup weitergeht. Was kannst du oder was hast du aus euren Krisen gelernt?
Ja, also Surplus gäbe es jetzt nicht mehr, hätten wir nicht ein paar Krisen wirklich krass gemeistert. Und meistern meine ich, sie überhaupt erstmal anzuerkennen als Krise. Mhm. Sei es, hey, wow, ich habe ein verdammt kurzen Runway und ich muss jetzt aber auch agieren. Ich kann es nicht aussitzen. Agieren heißt halt auch umsteuern. Und die größte Krise, die wir hatten, war, dass wir vor 2,5 Jahren gemerkt hatten, Corona hält immer noch an. Wir hatten 7 Läden aufgemacht. Wir wissen nicht, wie lange dieses Corona-Thema noch dauert, aber die Umsätze, die wachsen nicht mehr so wie vor Corona. Und wir haben eigentlich nur noch eine Chance, wir finden kein Kapital. Wir müssen die Läden schließen und uns voll aufs Online-Geschäft konzentrieren, damit wir weiter retten können, damit wir überleben. Und das war schon ja ein krasser Moment, einfach auch sich einzugestehen, so schön es ist und so viele Leute, die die Läden lieben, das ist nicht tragbar zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und das heißt so ein bisschen sich, wie in dem Fall hatten wir 2 Kinder, ein Online- und Offline-Kind. Und wir mussten uns gegen das Offline-Kind entscheiden und zu sagen, ich muss dich leider auf die Straße setzen, ich muss die Läden zumachen, ich musste sehr viele Menschen entlassen und damit so ein bisschen was auch sterben lassen, was bei mir ganz doll im Herz, wo wir auch jahrelang uns eingebracht haben, was Millionen gekostet hat, so. Und wir hatten Crowdfunding gemacht mit fast 1 Million, Crowdinvesting meine ich, wo die Leute gesagt haben, hey, ich unterstütze euch, damit ihr es mit Franchise aufbauen könnt. Ja, die Kampagne ging im Januar los. Monate später kam Corona 2020. Ja, und damit auch loslassen können. Also das heißt, Krise heißt auch, glaube ich, immer auch wieder dieses, okay, das kommt jetzt anders, als ich es geplant hatte. Ob durch einen menschlichen Fehler, das kann eine Umweltkatastrophe sein, kann Krieg sein, kann eine Krankheit sein wie Corona. Also es gibt Dinge, das ist halt, es gibt, glaube ich, immer ganz viele Dinge, die kann man gar nicht antizipieren. Und die passieren aber trotzdem. Und da dann aber zu sagen, okay, ich gebe nicht auf, ich bleib dran und ich versuche, das Unternehmen umzustellen, zu verändern, damit es weitergeht. Und das ist eben, glaube ich, die Kunst, damit ein Unternehmen nachhaltig auch erfolgreich werden kann, beziehungsweise erst recht ein Startup, was einfach Pivots, glaube ich, auch ja nicht braucht. Nicht zwangsläufig, aber dass das relativ normal ist, einfach dieses Schärfen vom Diamanten wieder und dass das am Ende auch dieses Nein-Sagen zu den Läden und damit auch zu den Mitarbeitenden, dass das auch ein Ja war zu dem Team, die sich ums Online-Geschäft kümmern und zu dieser Vision, okay, wir können das Lebensmittel retten, noch leichter machen, nämlich an die Haustür der Menschen die geretteten Lebensmittel liefern. Hat uns auch Kraft gegeben, zuzupacken und wirklich das Online-Geschäft sehr erfolgreich jetzt aufzubauen. Also wir haben 3 Rekordquartale gemacht. August hatten wir sogar 60% noch Wachstum über 2022 und das nach Post-Corona. Wir haben unsere Conversion Rate über 300% gesteigert und haben einfach durch diesen Laserfokus und das ist etwas, was Laserfokus, was auch, glaube ich, ein krasses Learning ist, für mich, was super schwer fällt, vor allem, weil wollen immer alles machen und am besten gleichzeitig. Und es gibt so viele Dinge, die man tun könnte, auch wenn man sich nur auf ein Thema, wie wir jetzt Lebensmittel retten, konzentrieren, gibt es da auch 50.000 verschiedene Ansätze, wie man das dann genau macht. Und dieses, okay, ich lasse was los und ich konzentriere mich eine Lampe, die kann einen Raum erfüllen, wenn ich aber die gleiche Anzahl von Watt nutze für einen Laser, dann kann dieser Laser sehr harte Materialien, kann da ein Loch reinbrennen, weil man eben dranbleibt an diesem Thema und die Energie bündelt und fokussiert, konzentriert auf ein Thema und das nicht nur als Geschäftsführungsebene, sondern Management und das gesamte Team mitnehmen und darauf mitnehmen, abholen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein ganz fettes Learning ist für mich, dass jede Krise eine Chance ist, noch besser zu werden und das Produkt noch weiter zu schärfen, um am Ende langfristig auch noch erfolgreicher zu werden.
Aber ihr seid ja als Impact-Startup unterwegs und das Thema Investorensuche kann ich mir dort ein bisschen schwieriger vorstellen. Wie habt ihr das umgesetzt? Und welche Tipps hast du?
Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, insgesamt ist Funding gerade schwer und das glaube ich nicht nur, sondern da gibt es auch Statistiken drüber. Das heißt, aktuell Q3 war, glaube ich, was VCs anbelangt, haben die weniger deployed als in den letzten 5 Jahren im Quartal oder so. Also das ist auf jeden Fall gerade ein Faktor. Wir haben jetzt gar nicht wirklich VCs drin, wir haben ProSieben Sat.1, also 7Venture mit einem Media for Equity Deal an Bord, sonst haben wir nur Angels und Family Offices. Sehr erfolgreiche, tolle Gründer, die dabei sind, wie der Lichtblick CEO oder Ex, jetzt ist er nicht mehr CEO und Gründer, Wilfried, den Matthias Helfrich, den du angesprochen hast, Business Angel des Jahres, tolle Family Office, teilweise berühmt, also bekanntere Familien, aber auch teilweise unbekannte, die aus der Immobilienbranche kommen. Wir haben ja ein sehr diverses Team an Menschen, die Surplus möglich machen durch ihr Kapital, sowie auch die Investitionsbank, also IBB Capital hier aus Berlin. Das ist zum einen auch echt schön zu sehen, dass da sich so viele Menschen engagieren mit ihrem Geld, Surplus groß zu machen. Auf der anderen Seite war das auch in den letzten Jahren einfach echt schwierig, immer wieder Kapital zu organisieren für Surplus. Durch dieses Up and Down und Corona und Umstellung und so, wo dann auch manche Leute zurückhaltend sind. Also das ist schon echt herausfordernd, muss ich sagen. Wenn wir jetzt knapp 10 Millionen Euro geraced dieses Jahr mit Companisto auch, wo knapp 700 Kleinstinvestoren und Investorinnen dazugekommen sind, sowie auch Angels, also wir haben teilweise auch 50.000 Euro investiert, was total schön ist, weil das jetzt wirklich wie so eine Community. Das sind viele Kunden und Kundinnen von uns, aber auch Leute, die uns noch gar nicht kannten und die haben jetzt einfach Skin in the Game und sind Teil von Surplus. Das heißt, es gibt verschiedene Wege, trotz dieser Schwierigkeit, Kapital für seine Vision, Mission zu finden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist dabei oder was für mich ist auch wieder dieses mit ganzem Herzen sich für das Thema einbringen, dass die Investoren das auch spüren, wie viel Ernsthaftigkeit man sich dieses Thema ausgesucht hat, nicht weil es irgendwie nur die beste Rendite macht. Das ist bei manchen Investoren, glaube ich, kommt es gut, wenn man sagt, guck mal, ich war auf einer krassen Uni, ich war jetzt bei irgendeiner Beraterbude und ich will jetzt hier einfach ein krasses Unicorn bauen und so und habe mir irgendwas ausgesucht, wo gerade am meisten Kapital reinfließt und ich bum bum ganz schnell hohe Bewertung und all so ein Kram. Aber dass immer mehr Investoren das auch interessiert, wo stecke ich mein Geld da rein? Also geht es mir da jetzt um eine Renditeoptimierung oder hat es vielleicht auch wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft, einen Mehrwert für die Kinder von mir? Also immer mehr Leute, die auch Geld investieren, haben Kinder und überlegen sich das, wo stecke ich mein Geld rein? Ist das zum Wohl meiner Kinder und der zukünftigen Kinder, die es auf der Erde geben wird? Und deswegen dranbleiben, fragen, brennen fürs Thema und dann vielleicht einfach ein bisschen Geduld und Glück gehört auch dazu, definitiv. Also ich glaube, dem Glück muss man manchmal entgegenlaufen und offen sein, aber dass das auch, wenn es dann nicht klappt oder so, dann heißt es nicht, dass dass die Idee an sich Quatsch ist oder so, sondern es gibt einfach auch mal Momente, wo es einfach nicht passt. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt schon 6,5 Jahre als Impact-Startup, das ist das Schöne, glaube ich, als Impact, egal was die Zukunft bringt. Wir sind noch nicht profitabel, wir machen jetzt eine Finanzierungsrunde noch dieses Jahr mit einer 8-Millionen Bewertung, also sind da auch auf dem Teppich geblieben. Das ist ein zweifacher Multiple, weil wir gesagt haben, hey, für uns ist jetzt total wichtig, wir haben da auch schon gutes Commitment und werden die voll bekommen, davon bin ich überzeugt, damit ich mich auf meine Themen konzentrieren kann, was Fundraising gerade auf jeden Fall sehr maßgeblich ist, aber ich möchte natürlich das Thema Surplus in die Herzen und die Köpfe der Menschen bekommen und nicht immer nur Teile der Firma verkaufen. Deswegen freue ich mich da riesig auch auf die Zeit nach der Finanzierungsrunde und euch allen da auch dranbleiben. Finanzierung ist wirklich gerade sehr hart, es wird wieder einfacher werden, wenn man halt mehr Karten umdreht, dann kommt irgendwann der Joker. Das ist eine Frage der Zeit.
Das ist richtig. Ich hatte es ganz am Anfang in der Einleitung schon gesagt, ihr wart auch bei der Höhle der Löwen. Wenn du jetzt darauf zurückschaust und Gründer, Gründerinnen, die jetzt überlegen, soll ich mich da auch bewerben und so weiter, deine Einschätzung und dein Votum.
Ja, also ich finde persönlich erstmal cool, dass es so eine Show gibt, wo vielleicht auch an Menschen das Thema Startup herangeführt wird, die damit gar nichts zu tun haben, und das ist schon echt spannend. Wir sind eingeladen worden in die Show. Ich hätte mich da jetzt nicht beworben, das waren einfach nicht so die Trauminvestoren, aber weil wir als Impact-Startup natürlich gesagt haben, hey, maximale Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, was natürlich auch uns hilft als Brand, und Surplus kennen jetzt auch Millionen Menschen, nicht nur weil wir bei Höhle der Löwen waren, sondern auch in verschiedenen anderen Medien aufgegriffen wurden, was total schön ist. Also ich glaube erstmal, dass das schon auch ein krasser Moment ist, also wo wir wurden auch ein bisschen fertig gemacht. Das kann passieren. War bei uns jetzt, wir hatten einen Investor, der hat uns eine hohe Bewertung gegeben und das fanden die irgendwie nicht so cool. Plus ich habe über meinen Geldstreik erzählt und die meinten so, hey, was? Das verstehe ich gar nicht, und war dann alles so kurz, und ja, dann hatte einer auch noch schlechte Laune oder so. Also war bei uns schon auch definitiv so ein Moment, wo wir sagen, okay, krass, so hätten wir das nicht erwartet, auch wenn die uns das so ein bisschen erzählt haben schon, hey, wenn ihr mit der Bewertung kommt, dann wird es da auf jeden Fall ruppig. Und wir sagen, ja gut, machen wir halt, ist halt unsere Bewertung, ihr wollt uns in der Show, dann machen wir das. Kann es aber auf jeden Fall nur empfehlen, weil es auch wieder ein krasses Learning ist. Also, und ich glaube, darum geht es ja auch wieder beim Gründen, zu sagen, hey, ich bin eigentlich in einer Express-Intensiv-Uni, wo ich schneller mehr lerne als in jedem anderen Studiengang. Und da ist so ein Höhle der Löwen-Programm. Das ist ein besonderes Zusammenkommen zwischen möglichen Kapitalgebern und Menschen, die eine Vision haben, wo ich auf jeden Fall was mitnehmen konnte und wo ich auch glaube, dass es da Potenzial gibt, dass es da auch die richtigen Matchings gibt, aber dass es letztendlich nur eine Ebene ist, die auch gerade was Bekanntheit anbelangt, hilft. Aber es gibt ganz viele andere tolle Möglichkeiten, wie man auch Acceleratoren gibt, Accelerator. Es gibt aber auch tolle, ja, so wie Matthias, der wirklich jetzt seit 7 Jahren Freund ist, seit 2,5 Jahren Investor, von dem ich so viel lernen durfte. Und da sich auch Investoren raussucht, die auch eben für das Thema brennen und die auch Bock haben, außer ein bisschen Kapital zu reinzulegen, auch zu sagen, hey, ich begleite dich, ich habe da ein Ohr für dich und ich berate dich und stell dir vielleicht auch kritische Fragen, dass das so wertvoll ist. Und deswegen nicht verzagen, wenn die Höhle der Löwen einen nicht will oder so, gibt andere Möglichkeiten.
Danke, Raphael. Letztes Thema. Ein Leitmotiv deiner Ausführung war immer lernen, 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 Feedback und so weiter. Von daher jetzt ganz zum Schluss einfach nochmal ganz kondensiert das, was du angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben möchtest auf ihrer Reise, ein hoffentlich erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise eigentlich ja eher ihre Vision umzusetzen und immer weiter zu treiben.
Ja, das Wichtigste, wirklich aufs Herz zu hören und dann all in zu gehen. Also egal, was ihr da draußen bewegen möchtet, aufbauen möchtet, überleg dir gut, wofür du deine Energie da reinlegst, weil im Zweifel bist du damit ein paar Jahre beschäftigt, können auch Jahrzehnte werden, aber wirklich erstmal zu sagen, okay, ich habe da richtig krass Bock drauf und ich brenne da mit dem ganzen Herzen für das Thema. Richtige Team sich zusammensuchen, Und dann eben zu sagen, ich stecke da jetzt auch wirklich ein bisschen mehr als nur 40 Stunden die Woche rein, sondern das können auch mal 80 sein, kann auch mal noch mehr sein. Das kann man jetzt nicht jahrelang machen, aber ich glaube, dass es gerade in der Anfangsphase auch gut ist zu sagen, hey, ich nehme es mal echt ernst und fahr mal andere Aktivitäten ein bisschen runter. Kann nur empfehlen, das nicht auf Dauer zu machen, weil ja, irgendwann, wenn Familie, Freunde oder die Gesundheit dann darunter leidet, dann ist man auch nicht wirklich dienlich seiner Vision. Aber dass es eben auch sehr intensive Zeiten sind, gerade auch am Anfang, wo man alles reingibt. Und dann, glaube ich, als ja dieses Sparring, also wirklich auch auf Leute zuzugehen und sagen, hey, ich habe es auch gemacht, Leute im Internet angeschrieben, gesagt, hey, könntest du mein Mentor werden, Mentorin? Habe ich nicht im ersten Gespräch oder in der LinkedIn-Nachricht geschrieben, habe ich dann, nachdem man uns sich kennengelernt hat, habe ich das dann, und das wirklich auch zu sagen, hey, da muss man auch gar kein Geld zahlen, da kann man später VSOP geben, also virtuelle Beteiligung, wenn man möchte, aber erstmal einfach zu sagen, hey, ich bin mutig, auch da wieder eine Abfuhr zu bekommen, hey, ich habe keine Zeit oder passt mir nicht, was auch immer, aber einfach rauszugehen und Leute anzusprechen, von denen man irgendwas lernen kann. Entweder für das spezifische Produkt, was man baut, oder Gründen an sich, und da mutig sein und dann zu gucken, hey, steht da eine Chemie, ist das, fühlt sich das gut an, und dann vielleicht auch mutig zu sein und zu sagen, hey, ich, also einen Mentor sollte jeder haben oder Coach irgendwie, wenn man gründet, sich so jemand auch zu suchen.
Raphael, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke, die spannenden Ausführungen und viel Erfolg mit Surplus.
Tausend Dank, René, und euch da draußen ganz viel Freude beim Gründen, und behaltet diesen Funke oder diese Magie, der Zauber, der am Anfang steckt, bei, und bringt die Sachen auf die Straße.
Ein wunderbares Schlusswort. Danke, Raphael.
Alles Liebe. Danke, René. Ciao.
Das war Raphael Fellmer von Surplus. Ihr könnt Raphael natürlich auf LinkedIn kontaktieren, ihm Fragen stellen, wenn ihr welche habt, oder einfach auch Surplus mal ausprobieren und Lebensmittel retten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Fragen, die wir vielleicht auch in den kommenden Folgen aufnehmen können. Schreibt uns dazu gerne an podcast@für-gründer.de. Bewertet den Podcast gerne, wenn er euch gefällt, auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Und ich sage dann einfach nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg bei euren Unternehmungen und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.